fällt doch mit mir ein, dass ich erstmal einen
glaube. Ja, also das sieht echt beeindruckend aus, die vollgeschriebenen Zettel hier vor dir. Also. Ja, begrüßen wir mal unsere Hörer.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, herzlich willkommen zu In die Kiste.
Mit Hannes und Lena.
Wir haben ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir das Thema von der letzten Folge fortsetzen wollen.
Ja, genau. Also das, da sind wir ja nicht fertig geworden.
Wir wollten ja noch das universelle Problem lösen.
Genau, also das Problem der Probleme.
Wie kann die Leidenschaft in Langzeitbeziehungen aufrechterhalten werden? Oder wie geht man mit einem Abflauen um? Oder so ähnlich hat man es irgendwie formuliert.
Genau. Mhm. Ja.
Und jetzt bei diesem vollgeschriebenen Zettel vor dir, da habe ich keine Sorge, dass wir dieses Problem hinlänglich erledigen werden.
Genau, ganz sicher.
Okay, ja, sagen wir mal noch ein bisschen Aktuelles erzählen bei uns.
Ja, also gerade haben wir ein ganz entspanntes, wie kann man es nennen, Polyleben.
Ja, so ein richtig spießiges Polyleben haben wir gerade.
Wieso ist es spießig? Ich weiß nicht, warum du es spießig findest, aber wir haben ein, ja, so, wir schnuppern da rein, wie das so sein könnte. Vielleicht so in der Zukunft.
Mhm, ja, also was man dazu sagen muss, ist, unsere Kinder sind immer noch im Urlaub bei den,
bei den
Schwiegereltern, bei ihren Großeltern. Und das schafft uns natürlich hier im Alltag enorme Freiräume, ja, weil einfach der Familienalltag noch nicht angelaufen ist jetzt nach dem Urlaub.
Genau, wir arbeiten zwar, aber drumherum haben wir eben Freiheit, Freizeit und haben das jetzt so gestaltet, dass wir eben unsere anderen Partner, Partnerinnen gerade sehr viel mehr sehen, als es sonst möglich ist.
Genau, also so, ich genieße mal so die Möglichkeit, mich von meiner Freundin nach der Arbeit abholen zu lassen, dann Baggersee und dann bei ihr übernachten und sie bringt mich dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Ja, sowas haben wir ja sonst.
Ja, gibt Schlimmeres.
Ja, genau. Und da verbringe ich viel Zeit im Eintal und du im Nachbartal. Ja,
genau.
Ich bei Benissa und du bei Tom.
Ja.
Und dann finde ich es aber schön, wenn wir dann auch immer wieder Zeit hier zu zweit für uns haben.
Ja, wobei das jetzt fast ein bisschen zu kurz kommt, weil wir beide, glaube ich, so das Gefühl haben, es ist jetzt schön, das mal auszunutzen, so viel Zeit eben für unsere anderen Partner zu haben. Und auch vielleicht fast so ein bisschen was wie Alltag auch mal mit denen zu erleben.
Das einfach auch mal viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
Ja. Ja, aber auch so dieses Beieinander zu übernachten. Also es ist für mich jetzt auch eher neu und brauche ich ja immer sehr lang, bis ich mich bei jemandem so wohlfühle, dass ich da wirklich auch gut schlafen kann und übernachten kann. Und das ist für mich immer viel intimer, als mit jemandem Sex zu haben.
Ja, ist eine andere Form von Intimität nochmal.
Ja, und das jetzt so intensiv zu erleben und auch zu genießen, fühlt sich gerade ganz gut an.
Ja, und ich hatte noch den Luxus, ich hatte ja noch ein paar Tage mehr Urlaub als du und dann konnte ich noch mit Melissa nach Frankreich fahren, noch mal so einen kleinen Kurzurlaub, was wirklich auch total schön war.
Ja, da bin ich ein bisschen neidisch, weil tatsächlich habe ich das noch nie gemacht, mit irgendeinem anderen Partner so wegzufahren und wie so einen kleinen Urlaub.
Ja.
Also das ist schon nochmal, wie sagt man da, eine andere Liga von...
Wobei du ja von deinen Arbeitszeiten ja schon auch die Möglichkeit hättest, mal ein verlängertes Wochenende einfach sowas zu machen.
Ach, das mache ich vielleicht jetzt auch im Herbst mal.
Ja, können wir ja mal so einplanen.
Das stimmt.
Genau. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn dann unsere lieben Kinder wieder da sind, worauf ich mich wirklich total freue. Ich vermisse sie jetzt auch wirklich. Und wenn die wieder da sind, Schule anläuft und der ganze Familientrubel, in was für einen Modus wir uns dann wieder eingrooven. Also gerade mit unseren beiden Liebsten, wie wir das dann machen.
Ja, ich denke so, die Sache wie ein- bis zweimal in der Woche sich zu sehen, das wird wahrscheinlich möglich sein und viel mehr halt nicht.
Also ja, das ist klar, aber ja, wie das... dann zum Beispiel auch läuft mit zum Beispiel beieinander übernachten, also gar nicht heimkommen nach der Arbeit, am nächsten Tag dann von dort aus wieder zur Arbeit, also wie wird das einfach...
Ja, das Schöne ist, dass das ja jetzt auch eher denkbar ist,
Vor allem für dich von der Fahrtechnik her.
Ja, für mich ist es tatsächlich kürzer. Ja. Ja, ich fahre kürzer zu ihm als nach Hause von der Arbeit. Spare mir da ein bisschen Zeit. Und ja, ich denke auch jetzt so, für die Kinder ist es ja auch transparenter. Und dadurch stelle ich mir vor, dass es besser möglich ist, auch so jetzt mal zu übernachten und
vielleicht man kann das einfach mit ihnen jetzt besprechen, seit sie das wissen. Und muss da nicht immer irgendwie so
komische Konstruktionen erfinden. Irgendwelche
Klausurtagung oder irgendwie so ein Blödsinn. Ja,
genau.
Ja.
Also da bin ich auch gespannt, wie sich das so entwickelt und wie sie das dann auch so bewerten oder was von ihnen dann so kommt, wenn wir sagen, wir sind da weg. Und
genau, das ist ja jedes Mal dann wieder eine Auseinandersetzung damit für sie. Ja, bislang, wie wir sie da immer angeschwindelt haben, so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und jetzt, jetzt werden sie öfter auch einfach mal mit dieser Realität konfrontiert werden.
Ja, und es wird jetzt spannend, wie sie langfristig damit umgehen.
Ja.
Dann irgendwann auch mal Protest kommt, du kannst nicht so viel weg sein oder es ist irgendwie unfair oder könnte ja sein, oder solche Reaktionen könnte man ihnen auch nicht verübeln.
Ja.
Also wird spannend. Ja, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Thema.
Ja, das war jetzt schon mehrere Folgen beackern.
Genau. Schon lange darauf hingearbeitet haben, dass wir diese Frage jetzt klären.
Ja.
Ja. Nee, ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil das auch was ist, was mir immer wieder begegnet, auch bei der Arbeit, also bei den Familien, die ich dort begleite, ist das tatsächlich auch immer wieder Thema. Und von dem her, ja, ist für mich jetzt auch gut, mich damit nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen.
Ja.
Ja.
Ja, ein Aufhänger dafür war ja dann auch nochmal unsere Rückfahrt aus dem Urlaub, bei dem wir Zeit hatten, also 9 Stunden Fahrt irgendwie miteinander zu sprechen und Podcasts zu hören. Und da haben wir ja eine spannende Folge gefunden von dem Podcast The Science of Sex, die Folge 34, wenn die jemand nachhören möchte. Das ist also überhaupt The Science of Sex, ist ein Podcast von Dr. Shana und die hat, die heißt Nachnamen eigentlich Vrangalova, aber sie nennt sich zumindest als Influencerin immer Dr. Shana. Und
sie ist Sexualwissenschaftlerin in
New York.
An der Uni.
Weiß jetzt nicht an welcher Uni, aber sie ist in New York und und in dieser Folge, Nummer 34 von The Science of Sex, die heißt Keeping the Spark Alive, da hatten sie Dr. Kristen Mark von der University of Kentucky zu Gast und die hat da über ihre Forschung referiert und da werden wir jetzt heute auch immer wieder Bezug drauf nehmen, weil es einfach auch sehr gut gepasst hat zu dem, was wir da...
Genau, also sie forscht genau zu dem Thema eben, wie das Desire über die Jahre aufrechterhalten werden kann.
So. Ja, genau.
Ja.
Ja, willst du mal einsteigen oder soll ich mal?
Also ich kann gerne mal einsteigen. Das ist ja schon vieles. Wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, was ist es so, dass was auch eben Lust macht oder was die Lust auch verstärkt oder was die Lust eben wiederum schwächt? Also ich hatte ja auch von diesem Modell erzählt.
Excitation System, genau. Inhibition System. Ja.
Genau. Mhm. Ja, also dass eben auch so ganz stark da die Kontextfaktoren ja eine Rolle spielen. Und dann ist eben ja für mich auch so die Frage, was ist das denn in der Langzeitbeziehung, was da auch die Kontextfaktoren verändert oder die Bewertung dieser Faktoren, die ich vornehme, was das verändert und was ich da eben auch wieder dann, wie ich das wieder beeinflussen kann. Ja. Und was mir da ganz stark auffällt, ist so dieser Zusammenhang, dass eben, wenn wir sehr nah miteinander sind und sehr vertraut sind und uns gut kennen, dass dann ja eben die Lust aufeinander abnimmt.
Ja.
Ja? Durch dieses vertraute, geborgene, dass das wie so ein Dämpfer ist für Lust und Begehren und Verlangen. Und das scheint so grundsätzlich was zu sein, was so bei uns Menschen so irgendwie wirkt. Ja, so, also in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten oder Beziehungen. Oder so. Aber dass es so ein Zusammenhang ist. Und verstärkt wird es eben ja öfter dann auch durch Alltagsstress, der noch mit dazu kommt. Konflikte, die wir vielleicht auch haben, wenn wir gemeinsam Alltag haben. Und dann eben manchmal auch so, wenn so das Gefühl von Wertschätzung, Besonderheit, Liebe auch noch verloren geht. Also wenn das auch noch fehlt.
Ja,
dass das irgendwie eine ganz ungute Mischung ist, so diese drei Dinge. Und ich denke, das sind eben Bereiche, wo ich ansetzen kann an diesen drei Bereichen.
Ja,
willst du gleich dazu was sagen oder soll ich noch mal weitermachen, wie ich da ansetzen oder wie ich mir vorstellen könnte, wie man da ansetzen könnte, oder?
Ja, also diesen Punkt dieser Nähe, die man dann hat, ja, in einer Langzeitbeziehung, die greift ja, wird ja in diesem Podcast auch aufgegriffen. Und das haben wir in früheren Folgen, haben wir das ja auch immer wieder problematisiert, so dieser Spannungsfeld, der zum einen der Intimität oder der Nähe und der Symbiose und auf der anderen Seite der Eigenständigkeit oder auch der Autonomie. Und das ist ja das, worauf die hier auch rekrutieren. Also in diesem Podcast ist einer der Punkte, dass das Verlangen, also wenn man das Verlangen aufrechterhalten will, dass dann eben auch die Eigenständigkeit oder die Autonomie als Person zumindest in einem gewissen Ausmaß gewahrt werden muss oder gewahrt werden soll. Also zumindest, dass das Verlangen erhöht. Ja. Es gibt dann Leute, die sagen, das ist dann im Widerspruch zu Intimität. Ja. Also Intimität und Verlangen, dass das auch ein Spannungsfeld ist. Also dass Intimität Nähe braucht versus Verlangen oder Begehren braucht Distanz. Aber dass es zumindest jetzt der Sexualität in einer Langzeitbeziehung auf jeden Fall gut tut, wenn sich eigenständige Personen begegnen, die jetzt nicht in so einer Symbiose verklinscht sind.
Genau, und ich bin mir gar nicht sicher, dass es ein Widerspruch ist, weil ich glaube, dass ich die Intimität auch mehr schätzen kann und sie auch vielleicht intensiver sein kann, wenn sie nicht Dauerzustand ist. Ja, sondern wenn dazwischen immer wieder eine Entfernung stattfindet. Ja, ich entferne mich und wir kommen wieder zusammen mit und spüren die Nähe und die Intimität und dann wieder entfernen wir uns. Also ich glaube eher, dass es kein Widerspruch ist, sondern dass das eben für sowohl für die Intimität als auch für das Verlangen gut sein kann, wenn da eben dieser Abstand auch mal da ist und Autonomie möglich ist. Ja, also jeder eben auch Freiräume haben darf. Und das auch, ich finde, da kommt auch wieder dieses Compersion mit rein, ja, was ja so ein typischer Poly-Begriff und so ist. Aber das kann man eigentlich übertragen auf ganz normale Beziehungen auch, dass ich mich darüber freue, dass mein Partner auch sein eigenes Leben hat, dass mein Partner auch eigene Freunde hat, dass er Hobbys hat, dass er Zeit mit anderen verbringt, die ihm gut tun und die ihm gefallen oder ihm, ja, wo er Spaß hat, ja, und dass ich mich damit freuen kann daran und es nicht als was sehe, was von mir wegnimmt oder von der Zeit, die ich mit ihm verbringe, ja, sondern ich glaube, das ist was, wo ganz stark alle eigentlich aus von dem Poly-Menschen lernen kann. Ja, diese Form der Mitfreude. Und dass das eher was ist, was auch günstig ist dann für die Entwicklung von Autonomie und Freiräumen und wiederum dann für eine längerfristig glückliche Beziehung.
Ja, weil das auch wieder Faszination schafft oder wieder eine Interessantheit des anderen auch. Ja? Also in dem Zusammenhang finde ich die Ansätze von Snatch ganz interessant, wenn ich darauf mal eingehen kann, oder führt das jetzt zu sehr weg von dem,
kannst du gerne. Was,
genau, also so eins der dicken Bücher von ihm, die wir da liegen haben, ist ja die Psychologie der sexuellen Leidenschaft, und da hat das ganz stark von der Differenzierung das ist immer, oft wird es irgendwie falsch verstanden, dass man meint, man müsste was differenziert darstellen, also dass Differenzierung in dem Sinne gemeint ist, aber es ist letztendlich ja auch eine Differenzierung des eigenen Selbst, also dass irgendwie das Spannungsfeld zwischen im Kontakt mit anderen oder in der Beziehung, das Spannungsfeld zwischen Intimität und Autonomie eben gut ausdifferenziert ist. Ja?
Dass ein Gleichgewicht besteht.
Genau, sozusagen. Und er sagt eben, die eigene Differenzierung der Partner muss mit der Intimität der Beziehung Schritt halten. Ja, also wenn die Intimität in der Beziehung, also letztendlich die Verbindung, die Symbiose, wenn die überhand nimmt und dadurch die Einzelpersonen zurücktreten oder verloren gehen, ja, dann ist das schlecht für die Anziehung der beiden oder genau, für das sexuelle Verlangen. Genau,
nimmt die Attraktivität
ab. Genau, ja. Und das fand ich ganz interessant. Er unterscheidet da noch zwischen fremdbestätigter Intimität und selbstbestätigter Intimität. Mhm. Und zwar sagt er, diese selbstbestätigte Intimität, die ist eben genau diese Unabhängigkeit auch vom anderen. Also zumindest ein Stück weit unabhängig. Ich bin eine eigenständige Person, ja, die sich selber bestätigt, also die eine Bestätigung aus sich heraus erfährt und auch das Selbstbewusstsein aus sich heraus und eben auch aus Quellen außerhalb der Beziehung. Während diese fremdbestätigte Intimität, das ist letztendlich diese Symbiose in der Beziehung, wo sich die Partner gegenseitig bestätigen die ganze Zeit und auch in ihrem Selbstwert davon abhängig sind, dass sie sich gegenseitig bestätigen. Und er sagt jetzt, das führt genau dazu, diese fremdbestätigte Intimität, also dass die sich gegenseitig immer wieder bestätigen müssen, das führt dazu, dass die Personen sich über ihre Schwächen definieren. Also sie müssen sich gegenseitig bestätigen. Also ich bringe meine Schwächen, meine Unsicherheit in die Beziehung ein und erwarte davon Bestätigung von dem anderen, dass er mich sozusagen auffängt und aufbaut. Und dadurch ist die Beziehung stark durch die Schwächen der beiden geprägt. Wenn das sagt, die selbstbestätigte Intimität, also ich habe auch ein Stück weit Eigenständigkeit und Unabhängigkeit vom anderen und mute auch mich dem anderen zu, so wie ich bin, und suche nicht nur seine Bestätigung, die führt eben auch mehr die Stärken der beiden Partner in die Beziehung mit ein.
Ist damit auch sowas gemeint, dass ich mich auch dann vielleicht davon so abhängig mache, dass mein Selbstwert sehr durch den anderen gefüllt wird?
Genau, das ist genau der Punkt, den er hat, ja, dass ich eben, dass die Partner ihren Selbstwert oder auch ihre, so ihre Identität stark über die Beziehung und über die Bestätigung des anderen definieren.
Genau, und
sobald... Also das sind zwei Partner, die sehr von sich abhängig sind dann, ja. Und das kann ja auch ein Modell sein für Personen, vielleicht auch ein Modell, mit dem Personen gut leben können oder sich auch sehr wohlfühlen, indem sie sich gegenseitig immer wieder auffangen und bestätigen. Und ich denke, das gehört auch zu jeder Beziehung dazu. Wenn das aber das maßgebliche Prinzip ist, dann ist es schlecht für sexuelle, also für die sexuelle Aufladung und für die letztendlich fürs Begehren und fürs Verlangen.
Und ich glaube auch, dass es schlecht ist, wenn das dann weniger wird. Ja, was ja auch sein kann durch die Selbstverständlichkeit, die man vielleicht auch so in der Beziehung dann auch sieht, ja, dass es dann diese Bestätigung vielleicht weniger wird und dass ich dann das Gefühl habe, ich fühle mich unglücklich, weil da fehlt mir dann was und ich, dass das dann, wenn ich eben keine andere Bestätigung bekomme aus mir selbst oder vielleicht auch von außen, dass dann wie so eine Leere in mir entsteht. Und dass dann so das Gefühl entsteht, meine Beziehung macht mich nicht mehr glücklich, mein Partner macht mich nicht mehr glücklich oder so.
Ja, genau, das kann ein Effekt daraus sein. Ja.
Okay, wir schweifen ab. Aber es ist spannend, weil das hängt damit zusammen.
Ja. Und ich meine, in dem Zusammenhang ist es ja dann interessant, also ist auch die Polybeziehung, was findet da denn für eine Bestätigung dann außerhalb der Beziehung statt und was hat das wieder für eine Wirkung auf die ursprüngliche oder die Primärbeziehung? Also Snatch geht in seinem Buch sehr von monogamen Modell aus und er sagt, auch wenn er nicht sagt, das ist der weisheitsletzter Schluss, aber die monogamen Beziehungen, also wenn beide die Monogamie praktisch wollen, dann zwingt es die beiden letztendlich, sich auch aneinander und unabhängig voneinander zu entwickeln, um dann wieder zu einer Leidenschaft zurückzukommen. Ja. Und wenn sie das eben nicht tun, dann
sind sie unglücklich.
Dann sind sie unglücklich, ja, also, genau.
Das Schicksal vieler Paare, ja, also dass sie es halt genau nicht tun.
Sein Ansatz, ich meine, er ist Sexualtherapeut beim Marriage and Family Health Center in Colorado. Also sein Ansatz ist letztendlich, dass die Paartherapie die beiden besonders dann voranbringt, weil sie sich praktisch mit sich gegenseitig auseinandersetzen müssen.
Genau, das kann ja sein, dass das so funktioniert. Ja.
Also er behauptet, Paartherapie bringt mehr zur persönlichen Weiterentwicklung als Einzeltherapie. Ja.
Mhm.
Eine interessante Aussage. Ja.
Ja.
Ja. Weil ich ihn gegenüber habe, der mich sehr gut kennt und immer wieder eine andere Realität einführt. Ja.
Also, ja. Ja.
Genau, und ein Satz, den ich in dem Buch auch angemarkert habe, ist, dass die Entwicklung des Erwachsenen selbst eher an der Nichtbestätigung durch den Partner stattfindet.
Ja, ja? Klar.
Also Entwicklung findet nicht durch die Bestätigung statt, sondern eher durch die Nichtbestätigung. Die fordert dann heraus, mich selber neu aufzustellen oder zu entwickeln.
Ja, oder dass ich eben es schaffe, so mich selbst zu bestätigen. Also, dass ich meinen Selbstwert durch mich selber sozusagen
begründe. Mich auch nochmal in Frage zu stellen und zu überlegen, okay, was heißt das jetzt für mich, für mich selbst und wie muss oder möchte ich mich da auch neu aufstellen, ja, angesichts dieser Herausforderung. Ja. Ich denke, da sind wir das beste Beispiel mit deinem Schritt damals oder deinem Wunsch, die Beziehung zu öffnen. Ja, die hat ja bei uns beiden ganz stark erfordert, uns neu aufzustellen. Ja. Ja, und jetzt bei mir vor allem so in Reaktion darauf. Ja, ich musste ja praktisch mit dieser neuen Situation umgehen und mich da auch entsprechend neu aufzustellen. Ich würde sagen, ich habe mich da schon so auch von meinem, wie ich denke und wie ich selber leben möchte oder wie ich Beziehung und Sexualität, was ich darüber denke, sehr verändert.
Mhm. Ja, ich glaube, es hat uns beide herausgefordert und weitergebracht.
Ja. Also. Ja.
Ja. Ja, was ich noch da hatte, noch zu dem Thema Autonomie und Freiräume,
ja,
ist ja auch das, dass auch durch den Abstand oder durch eben auch mein eigenes Leben und meine eigenen Bereiche, ja, klar, es hat den Effekt, dass ich dann eben mein Selbstwert eben auch durch andere oder durch andere Dinge oder andere Rollen oder so definiert habe, aber es hat ja auch den Effekt, dass ich mich wieder auf den Partner oder die Partnerin freuen kann. Ja, dass ich wieder so zurückkomme und dann wieder das mehr genießen kann, auch die gemeinsame Zeit, als wenn wir immer so aufeinander hängen.
Ja,
ja?
Also ja.
Das finde ich ist schon auch was vielleicht auch hilft, das als positiv einzustufen, weil ich erinnere mich so an Zeiten, wo ich das eher negativ bewertet habe. Ja, so dieses eigene Leben, eigene Bereiche und gut, es war vielleicht auch die Zeit, wo die Kinder klein waren, wo es dann immer auch bedeutet hat, ich bin mehr im Stress, wenn der andere eben diese Freiräume hat. Und dadurch hat es eher so eine negative Konnotation irgendwie gehabt davon. Aber zu gucken, dass ich zu einer Haltung komme, dass es als was Positives gesehen wird, selbst wenn es punktuell vielleicht auch mal mehr Stress bedeutet für mich, aber dass ich dadurch eben ja auch die gemeinsame Zeit vielleicht wieder anders schätzen kann. Und
ja, aber das war ja auch eine besondere Situation, beziehungsweise eine typische Situation in vielen Familien.
Ja,
du warst ja in der Zeit viel zu Hause und mit den Kindern beschäftigt. Wir hatten ja so eine ganz klassische Rollenverteilung und ich gerade so im Berufseinstieg ja dann auch.
Mhm.
Und ich hatte eben ganz viel mit meinem neuen Job, so eigene Bereiche, wo ich mich entwickeln und austoben und Spannendes erlebt habe. Und du hast es so empfunden, du sitzt zu Hause mit den Kindern und hast da die ganze Arbeit, ja.
Ja, klar.
Und dass da dann sowas entsteht von, also so eine Ungerechtigkeit.
Das ist auch dann Ungleichgewicht, genau. Von den Bereichen. Ja, ja. Der eine hat mehr, eben diesen eigenen Bereich, und der andere weniger. Ja, ja. Und dadurch entsteht da vielleicht auch eine Unzufriedenheit.
Und ich habe auch neidvoll drauf geguckt, wie viel Zeit du mit den Kindern verbringen kannst. Und du hast so den Eindruck gehabt, du versauerst da zu Hause oder im Sandkasten, ja. Und,
Nee, aber das ist eigentlich nochmal ein anderer Punkt. Okay, aber das finde ich eben auch mit diesem, ja, eben die Chance, die auch durch diesen Abstand da ist. Also auch so Dinge wie, was für mich früher undenkbar war, getrennt voneinander in Urlaub fahren oder solche Sachen, ja. Was, glaube ich, eigentlich vielen Paaren sehr gut tut, ja. Gerade wenn auch da so Hobbys da sind, die vielleicht der andere gar nicht so teilt, ja. Dann ist es vielleicht schön, mit Freunden das zu machen und da eine gute Zeit zu haben und dann wieder vielleicht auch mal wieder gemeinsam wegzufahren. Aber so, dass es sein darf. Und das ist ja schon immer auch ein Streitthema, also was ich so mitkriege. Für viele Paare ist es unvorstellbar, dass man das so tut.
Es ist halt nur die Frage, wie viel Zeit verbringt man sonst miteinander. Und aber das war einer der ersten Vorteile, die ich dann gespürt habe nach unserem Beziehungsöffnen. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. Das war eine Zeit, in der es sehr herausgefordert war, in der es mir auch erstmal ziemlich schlecht mit der Situation ging, weil das ja auch sehr asymmetrisch bei uns ablief. Aber ein erster positiver Effekt war, dass du ganz großzügig wurdest für irgendwelche Aktionen, die ich allein gemacht habe. Ja, also zu Freunden fahren übers Wochenende oder mich für irgendwelche Volkshochschulkurse anmelden, wo ich dann, was weiß ich, wie viele Abende dann erstmal dann gebunden war und so weiter. Ja, und
ich glaube, weil wir halt beide gespürt haben, dass wir in dieser Symbiose nicht glücklich sind.
Dass jetzt jeder auch mal sein eigenes machen muss. Ja,
und dass jeder sich auch entwickeln muss, unabhängig vom anderen. Das war nämlich bei uns auch ein großes Thema. Ja, dass wir uns sehr lange gemeinsam entwickelt haben und dann aber so die...
Ja, vom Teenie-Zeit her. Ja, immer so aneinander entwickelt. Wobei... wir hatten ja viele, viele Jahre eine Distanzbeziehung, ja, und ich denke, das hat uns auch letztendlich sehr geholfen.
Ja, klar.
Also zum einen waren wir sehr aufeinander bezogen, ja, und auf der anderen Seite, dadurch, dass jeder an unterschiedlichen Orten immer gelebt hat und auch unter der Woche seinen eigenen Bereich hatte, ich denke, das hat uns auch gut getan in diesem Sinne. Ja, dass wir da, und ich denke, das ist auch eins der Geheimnisse so in unserer langen Beziehung, dass wir eben immer wieder so auch unsere ganz eigenen Bereiche hatten, gerade in der Phase der Distanzbeziehung. Ja, wenn so ich dran denke, wir hatten ja 2 Jahre lang den Atlantik zwischen uns. Ja, und,
und so lange hat unsere Beziehung eigentlich besser funktioniert als danach. Also muss man auch sagen, in diesen Jahren,
also da, wo zumindest was jetzt wieder diesen Aspekt Leidenschaft und Begehren und so weiter schon betrifft, ja.
Also klar, es war noch die Zeit ohne Kinder, natürlich auch ein großer Unterschied. Aber so wir hatten einfach mehr Autonomie und Abstand und haben uns dann eben wieder auf das Gemeinsame gefreut, auf den anderen zu vermissen, sich nach ihm zu sehen. Ja, das kann auch nur dann stattfinden, wenn da ein gewisser Abstand da ist und auch mal eine Trennung da ist.
Und das finde ich jetzt auch in Bezug auf, ich nenne es jetzt mal wieder Außenbeziehung. Wir werden immer sehr kritisiert, auch von Hörern, dass wir von Primär- und Außenbeziehung sprechen, aber so ist bei uns eben auch ein Stück dadurch, durch die Familie, die wir hier haben, ist ja eben auch so, finde ich, passen die Begriffe dann doch wieder irgendwo. Und jetzt in Bezug auf unsere Freundinnen und Freund oder die Außenbeziehung, die wir haben, da ist ja auch immer wieder so eine, also wir genießen jetzt sehr den gemeinsamen Alltag, den wir jetzt gerade punktuell mit denen haben können, wie wir es jetzt gerade geschildert haben, aber letztendlich hat ja jeder seinen eigenen Alltag, seinen eigenen Wohnort, seinen eigenen Haushalt, und das finde ich ist auch was ich gerade sehr schätze, auch in Bezug auf meine Beziehung jetzt zu Melissa. Sie hat eben ihr eigenes Leben ja mit ihrem Mann auch, und ich habe meins hier, und wir treffen uns dann eben so ganz bewusst zu bestimmten Zeiten.
Ja, genau, und ich denke auch, dadurch ist auch die Leidenschaft und das Verlangen auch wahrscheinlich länger da, als wenn man jetzt direkt einen gemeinsamen Alltag hätte mit allem, was dazugehört. Ja. Also das hilft ja auch, das so länger spannend zu halten. Also das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja, jetzt haben wir ja noch auch, ich habe ja von diesem...
Wir sind noch immer auf deinem ersten Zettel, gell?
Nee.
Na ja, oh Gott, da gibt es ja noch Rückseiten.
Nee, aber so, genau, der Punkt auch nochmal mit dem, mit der Nähe und dem, ja, Vertrauten, dass da dann das Verlangen abnimmt, ja, weil wir Menschen, glaube ich, eben schon auch so drauf gepolt sind, dass wir sehr stark auf Fremdes, Neues anspringen, ja. Also, dass unsere Lust und unser Verlangen sehr stark eben so auf den Reiz des Unbekannten ist, ausgerichtet ist. Also,
ich meine, da hatten wir ja in der letzten Folge, hatten wir ja diese zwei Typen auch, die da...
Genau, dass die Menschen sich da unterscheiden.
Ja.
Also diese Socio-Sexual Orientation.
Ja, genau.
ja, das ist sicher was, wo Menschen sich unterscheiden, wie stark das für sie ein Anreiz ist. Aber wenn man so guckt, insgesamt ist es ja schon auch so ein Phänomen, ja, wie wenn jetzt da ein Paar sich trennt und dann beide Single sind und dann das Paar hatte vielleicht 10 Jahre keinen Sex und plötzlich ist da ganz viel mit unterschiedlichen neuen Partnern und
ja,
gehen beide total auf dann in diesen neuen, ja, also das ist schon, und das ist ja auch was, was wir vielleicht auch am Anfang stark erlebt haben, ja, oder wo ich, was ich sagen muss, was ich sehr, sehr stark erlebt habe, mit unserem offenen Beziehungsmodell, ja, eben so dem auch nachzugehen, diesem Interesse. Dass für uns eben das Fremde spannender ist und erregender ist als das Vertraute. Ich denke, das ist was, was bei vielen Menschen so eine Rolle spielt, ja, und was ein Problem ist für Langzeitbeziehungen. Also, auch hier, ich habe ja auch dieses Buch da gelesen, Sex at Dawn, also wo es ja auch darum geht, wie ist eigentlich die menschliche Sexualität ausgerichtet oder ja, oder auch nochmal ein bisschen vielleicht vieles hinterfragt, was so an wissenschaftlichen Erkenntnissen so in den letzten 100 Jahren zur Sexualität gewonnen wurde. Die Autoren haben praktisch das alles auch nochmal angeschaut und vieles auch hinterfragt und kamen dann so zu ihren eigenen Rückschlüssen und da ist es schon ein zentraler Punkt, ja, dass sie sagen, das ist eben das, was eigentlich dann unserer monogamen Lebensweise widerspricht, ja, dass wir Menschen eigentlich eher so auf dieses neue, Fremde, dass wir das irgendwie brauchen, ja, oder dass das uns, dass da eben mehr Verlangen entsteht. Und ich denke, das kann ja auch ein Schlüssel dazu sein, oder das ist tatsächlich auch was, was viele Paare auch versuchen, das in der eigenen Beziehung wieder mehr, wie sagt man da, so reinzuholen, ja? Also so, da auch solche Elemente reinzunehmen und dadurch wieder die Lust so anzukurbeln, ja? Also sei es jetzt, dass ich, dass wir den Sex anders inszenieren, ja, miteinander, also so diese, ja, Routine vielleicht, die sich einspielt, verlassen und eben andere Orte wählen, andere vielleicht auch Spielsachen auch mit einbeziehen, vielleicht auch so Elemente wie Bondage oder sowas mit reinnehmen.
Ja.
Das ist ja auch das, was so von, ja, vielen Sexualtherapeuten auch immer wieder angeregt wird.
Probieren Sie doch mal was Neues aus.
Probieren Sie was
Kaufen
Neues.
Sie sich mal schöne Reizwäsche.
Ja, sowas. Aber ich denke, was da dahinter steckt, ist so das, wie können wir das Fremde in das Vertraute mit reinnehmen?
Ja. Ja?
Also wie können wir wieder so dieses ein bisschen was, auch im vertrauten Rahmen, ein bisschen Abenteuer erleben?
Ja.
Ja? Oder dass wir uns irgendwo treffen im Hotel mit unserem vertrauten Lebenspartner und das aber dann dort eine ganz andere Begegnung wieder werden kann.
Ja.
Ja?
Also, ja, in dem Zusammenhang fand ich das interessant, was ja auch Kirsten Marx sagt, ja, jetzt nochmal auf den Podcast bezogen, dass es nicht so sehr, da, also dass das ein Mittel sein kann, jetzt mal vordergründig, ja, ich kaufe mir schöne Unterwäsche oder wir probieren mal was Neues aus, ja, dass das alles ein Vehikel sein kann, aber letztendlich geht es darum, auch neue Aspekte von sich zu zeigen und neue Aspekte am Partner zu entdecken. Genau. Ja, also da auch so im gegenseitigen Kennenlernen und was Neues aneinander zu entdecken. Ja.
Genau. Ja, und das kann auch gut funktionieren. Also ich denke, das war auch ein Punkt bei uns, also wo wir auch sehr lang auch sehr spannenden Sex über viele Jahre hatten, weil wir das schon auch so versucht haben und geliebt haben. Was da auch hilfreich ist, denke ich, ist auch so wirklich so diese Zeit miteinander zu verbringen außerhalb vom Familienalltag, um auch aus diesem Elternmuster rauszukommen. Also wenn jetzt Kinder da sind, also finde ich, ist das auch ein wichtiger Punkt, ja, dass wir halt nicht immer so in dieser Elternrolle gefangen sind, sondern dass wir wirklich auch uns mal miteinander essen gehen und dann wieder auf dieser Erwachsenenebene begegnen oder miteinander zu verreisen ohne die Kinder oder wie jetzt bei uns, jetzt so ein paar Tage zu haben, wo die Kinder einfach nicht da sind und man auch dann wieder...
Ja, sonst ist man immer die Mama und der Papa und das ist sowas Asexuelles, diese Rollen. Ja.
Genau. Ja. Und was auch was ist, glaube ich, eine Strategie, die viele Paare auch wählen, ist ja auch dann gerade so im Swinger-Bereich eben gemeinsam Sex mit anderen Personen zu erleben. Mhm. Ja, und da eventuell auch vielleicht jemanden einzuladen oder eben sich mit einem anderen Paar zu treffen oder auch zu einer Party zu gehen. Ja, sei es jetzt einer kleineren Party, die eher ein bisschen privat, persönlicher gestaltet ist oder auch zu den großen oder Swingerclubs oder so. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Versionen davon und das ist auch, denke ich, eine Strategie, was so manchen Paaren hilft, dass da auf diese Weise was Neues, Fremdes reinkommen darf, so in das Vertraute und in die Beziehung. Und ich weiß nicht, manchmal wird es auch so abwertend gesehen, ja, da lädt sich das Paar dann halt da noch jemanden ein, um so das eingeschlafene Sexleben wieder aufzupeppen. Aber ich finde es gar nicht so. Ich finde, es ist schon legitim auch, ja. Und es ist auch nicht so, dass dann diese dritte Person irgendwie benutzt wird. Weil so wird es manchmal dargestellt. Ja. Die wird dann ausgenutzt. Ich habe mit vielen Menschen schon gesprochen, die auch, zum Beispiel Männer, die sich auch mit Paaren treffen. Und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Also ich habe ja auch ein befreundetes Paar, die ich gerne treffe, hin und wieder. Und ich finde, klar, es kommt darauf an, wie das gestaltet ist, die Situation. Aber es kann auch was ganz Magisches, Besonderes haben.
Ja, finde ich auch.
Du wirst so in dieses Vertraute mit eingebunden. Und ich bei den beiden habe ich so das Gefühl, okay, ich bin der Mittelpunkt des Abends. Und das ist für mich dann auch ein ganz besonderes Erlebnis und auch ganz, auch was sehr Intimes. Also ich werde so in diese intime Zweisamkeit eingelassen, als so von außen so irgendwie. Also finde ich, ist auch was Besonderes und deswegen würde ich das gar nicht so abwerten sein. Ich
denke, überhaupt
das kann, kann auch ein guter Weg sein, für viele Paare.
Ja, ich denke jetzt auch gerade umgedreht, wenn wir zwei noch eine dritte Person dazu genommen haben, fand ich das spannend, wie wir zwei als Paar jetzt auf die dritte Person zugehen, also wie machen wir beide das zusammen und da erlebt man sich ja auch nochmal ganz anders, auch als Paar dann. Das fand ich auch jedes Mal immer eine schöne und spannende Erfahrung.
Genau, oder den Partner jetzt dann so in so einem intensiven Kontakt mit jemand anders zu erleben, kann ja auch was sehr Erregendes und Schönes haben. Also, von dir.
Ja, muss einem natürlich liegen und erfordert so ein gewisses Herantasten und
genau.
Also das hat man ja auch immer wieder. Mhm. Also, dass man sich da nicht überfordert, dass man da nicht so schnell vorgeht, sondern immer so, wie ich den Karik mal da zitiert habe, mit diesem emotionalen Yoga, ja, also immer guckt, wie in die Dehnung gehen, was fühlt sich noch gut an und wo geht es jetzt zu weit. Ja,
ja, und wichtig ist, glaube ich, schon auch, dass es für beide Partner dass beide Partner das so erleben können. Ja. Und nicht, dass der eine das dem anderen zuliebe macht. Mhm. Ja, der eine will eigentlich gar nicht und findet es eigentlich alles super zu zweit und der andere sagt, ja, aber ich brauche das jetzt hier, ich brauche hier ein bisschen was Neues und was Fremdes und ja, ich glaube, dann hat es auch keine gute Dynamik letztlich, ja. Wenn das so einer so mitgezogen wird, das ist ja auch was.
Es sei denn, er kann das auch als eine spannende neue Erfahrung dann erleben.
Ja, möglich. Ja. Es hat ja auch einen Gewöhnungseffekt, glaube ich, da, den man vielleicht braucht auch dafür. Ja, also das ist, ich glaube, generell Sex mit mehreren Personen ist erstmal für in unserem Kontext, in unserer Kultur oder ja, wie wir auch aufwachsen, was erstmal Befremdliches für viele Menschen. Mhm. Und so wie ich das für mich erlebt habe, ist es aber auch was, da kann ich mich dran gewöhnen. Das kann für mich auch wieder eine neue Normalität werden. Und es braucht ein bisschen Zeit.
Ja.
Ja, und dann hatte ich ja noch diesen dritten Punkt.
Ja.
Ja, dass so, wenn so diese Wertschätzung, Liebe und Nähe manchmal so ein bisschen verloren geht. Mhm. Das kann ist auch eben typisch im Familienalltag, auch wenn Kinder da sind. Ja, dass so der Partner und die Beziehung als sehr selbstverständlich angesehen wird. Ja. Und da beide nicht mehr viel investieren.
Ja.
Dass sich das auch sehr stark negativ auf das Verlangen und die Lust aufeinander auswirkt. Ja, also klar, wenn ich spüre, dass mein Partner mich liebt und verehrt und mir jeden Tag zeigt, dass er glücklich ist, dass ich da bin, ja, das ist schon auch was, wo ich dann auch das Bedürfnis habe nach der Nähe zu ihm, nach der Intimität.
Ja,
was dann auch wieder zu Erweckung der Lust auch führen kann.
Ja.
Ja, also dass das so ein Zusammenhang ganz klar, ist. Ja, dass selbst wenn ich jetzt wenn ich ihn sehe und jetzt gar nicht so, wow, wie wenn ich jetzt in der Verliebtheitsphase bin und gleich so die Hormone da hochschießen und nicht sofort an Sex denke, so ist es dann in einer langen, vertrauten Beziehung nicht mehr. Aber durch dieses Gefühl, ja, wir sind für uns was Besonderes, wir sind uns nah.
Die Signale der Zuneigung.
Genau, und auch dann, dass dann eben auch, dass man sich küsst, dass man einander kuschelt, das, was alles damit dazugehört, dass da auch dann wieder eben Lust entsteht. Mhm. Das war ja auch in dem Podcast.
Genau, das war ja in diesem Podcast, haben die das ja auch so gesagt. Mhm. Bei neuen Beziehungen, also in der der Reiz des Neuen, des Abenteuers, der Anziehung noch sehr stark ist, dann habe ich eben automatisch ein großes Verlangen nach dem anderen. Und daraus entsteht dann sexuelle Intimität. Ja, also die zwei stürzen sich sozusagen aufeinander. Und Christen Mark hat dann gemeint, ja, in Langzeitbeziehungen muss man es eben umkehren. Ja, also sie empfiehlt praktisch körperliche Nähe und Zeichen der Verbundenheit und daraus entsteht dann Verlangen. Mhm. Ja, also dass es eben in Langzeitbeziehungen oft das Sexleben dann einschläft oder es dann gar nicht mehr so häufig dazu kommt, weil die Situationen fehlen, in denen das Verlangen durch Nähe entstehen kann, weil die so wenig stattfinden.
Genau, und dafür braucht es halt diese tägliche Umarmung, das Küssen, das Kuscheln, vielleicht mal sich massieren Und was ich auch wichtig finde, es sollte nicht so diesen Automatismus haben. Weil das ist für viele Paare auch Gift, dass...
Zur Routine?
Nee, wenn sowas entsteht, so, wie Kuscheln,
dann muss auch, Sex
sofort Sex die Folge sein.
Ja, ja.
Weil das ist für viele auch sehr abtörend.
Genau, das ist diese Neediness, die sie da erwähnt haben. Also wenn ein Partner dauernd signalisiert, ich habe so nötig und du musst jetzt mal, ja, also wir haben schon so lange nicht mehr und so nach dem Motto an die ehelichen Pflichten appelliert, dass das eben voll der Abtörner ist.
Ja, das hängt sicher damit zusammen, aber es ist auch was, was ich auch oft bei der Arbeit bei den Paaren erlebe, dass so die Frauen bemängeln, dass zu wenig von dieser Nähe und dem Kuscheln und diesen, ja, dieses er zeigt mir, dass er mich liebt, dass es zu wenig stattfindet und wenn es stattfindet, dann aber... Ist klar,
als Vorspiel.
Ist Vorspiel, genau. Also es geht darum, Sex zu haben.
Ich werde dann mit Sex belohnt.
Ja, und das ist was für, wo viele dann das auch vermeiden. Und dann hast du eine sehr, sehr schwierige Dynamik. Ja, weil dann kann überhaupt keine Intimität mehr entstehen und keine Nähe. Ja, weil der eine Partner dann immer sofort bei jeder Umarmung eigentlich in Widerstand geht. Mhm. Ja, weil, oh Gott, jetzt, ich will jetzt eigentlich gerade keinen Sex haben. Ja, jetzt will er das schon wieder von mir oder so. Ja, das ist dann keine gute Dynamik.
Ja, klar.
Ja, deswegen glaube ich, ist es da gut, wenn das wie so ein, ja, es ist abgekoppelt davon, ja, und es ist was, was eben so im Alltag so eingebunden ist und eben, ja. So.
Wenngleich es ja auch immer wieder die Empfehlung gibt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in dem Podcast auch propagiert wurde, aber eine Empfehlung jetzt von ein Paar- oder Sexualtherapeuten, dass es so einen festen Termin in der Woche gibt oder auch diese Methode von Sexualtherapeuten, jetzt Sex zu verordnen, damit die Paare, die sich so entwöhnt haben oder das so verloren haben, dass sie über das Tun wieder reinkommen und wieder Spaß dran finden.
Und dann merken, das ist doch gar nicht so übel eigentlich.
So schlimm ist es gar nicht, es macht ja doch auch Spaß, ja.
Ja.
Und und ein starker Antreiber davon ist, das war jetzt tatsächlich in dem Podcast auch, dann die gemeinsame Befriedigung danach, und damit ist jetzt nicht unbedingt die sexuelle Befriedigung gemeint, dass beide einen Orgasmus hatten und jetzt sexuell befriedigt sind, sondern dieses Erleben von Nähe und Intimität, wie befriedigend das dann auch in einer Langzeitbeziehung wieder ist, ja, und das häufig in Interviews dann auch gesagt wird von Partnern, die erstmal sagen, oh nee, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock auf den anderen oder überhaupt auf Sex, dass sie dann im Nachhinein oft sagen, oh, ich bin so froh, dass wir es mal wieder gemacht haben und es fühlt sich jetzt irgendwie gut an für uns beide. Aber dazu muss man es erstmal herstellen.
Ja, genau. Ja, und ich denke, was auch dann mit diesem festen Termin in der Woche, was da auch ein Vorteil davon ist, ist, dass eben so dieser Druck wegfällt. Also manchmal ist ja so dieses, wenn ein Partner sehr viel mehr Sex möchte als der andere, ist es schwingt es immer so mit.
Und das ist den ganzen Tag, aber diese Neediness dann.
Ja, aber ist vielleicht den ganzen Tag irgendwie spürbar. Wir sollten mal wieder.
Mhm.
Ja, und der andere, oh Gott, muss immer flüchten oder sich zurückziehen. Und spürt dann deinen Widerstand dagegen. Mhm. Und wenn du aber sagst, ja, Freitagabend ist unser Termin, dann kannst du natürlich den Rest der Woche ganz unbefangen und so sein. Und auch eben, was Zärtlichkeiten angeht, dann musst du nicht immer so denken, oh, jetzt ist vielleicht dann die Folge, und wenn ich jetzt auch
das eigentlich gar nicht
will, automatisch
eben nicht immer so funktional wird. Genau. Ja, so.
Ja. Mhm. Kann da auch eine Hilfe sein, denke ich. Ja.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja. Was auch in dem Podcast vorkam, was ich nicht schlecht fand oder was ich denke, was auch hilfreich ist für viele Paare, ist so das zu normalisieren, dass es eben dazugehört, dass es so eine natürliche Folge ist von eben einer längeren Beziehung, dass die Lust aufeinander weniger wird und nicht so das Gefühl entsteht, mit uns stimmt was nicht, das darf doch so nicht sein, oder dass dann so eine Enttäuschung und Frustration entsteht, weil, oh Gott, wir haben jetzt nur noch einmal in der Woche Sex und früher hatten wir doch jeden Tag Sex, das ist doch jetzt nicht normal und so. Also
ja, oder nur noch einmal im Monat.
Oder
nur
einmal im Monat, wie auch immer.
Also Paare, die sich da unter Druck setzen und denken, mit unserer Beziehung stimmt deshalb jetzt was nicht. Ja, ja. Das ist ein ganz schlechter Umstand. Und sie sagt ja, also für die Leidenschaft in der Beziehung ist es gerade gut, anzuerkennen, dass es auch normal ist, dass es weniger wird oder dass es Phasen gibt, wo es mal mehr und mal weniger ist.
Ja.
Ja, und dass die Phasen für beide synchron sein können oder auch asynchron. Mhm. Also dass es eben beim einen mal Phasen gibt, wo das Verlangen niedrig ist und dann auch mal beim anderen oder halt bei einem das so schwankt.
Ja. Genau, und dass es nicht gleich ein Weltuntergang ist.
Genau, sondern dass es nicht die Beziehung in Frage stellt. Ja.
Genau.
Und das ist ja auch eine große Gefahr, wenn dann irgendwie jemand anderes ins Spiel kommt und da ist das Verlangen ganz groß, ja, dann da zu sagen, okay, die alte Beziehung taugt halt nichts mehr, ja, und deswegen muss die alte weg und der neue ist, oder die neue ist so toll, sondern dass es einfach auch mit dem Reifegrad der Beziehung zu tun hat, ja.
Genau, also auch vorherzusehen, mit dem neuen Partner wäre das in 2 Jahren genauso.
Das Neue wird auch alt.
Genau, wäre ich an dem gleichen Punkt. Ja. Es würde wieder abnehmen. Ja. Ja, und eigentlich
die Anerkennung dessen, dass es eben, was Dynamisches ist, ja, das ist wichtig. Ja.
Genau, und ich denke besonders eben auch jetzt im Zusammenhang mit Geburten. Also das ist ja auch was, was viele Paare herausfordert. Dass das eben so eine Phase ist, wo sich für die Paarbeziehung und das Verlangen sehr viel verändert und eben auch ungleich, also wo unter Umständen das für die Frau sehr, sehr viel extremer ist, was sich da verändert, als für den Mann. Ja, also klar, ja, nach der Geburt, ja, aber es ist auch wirklich echt extrem, was du als Frau da durchmachst. Also davor ist dein Körper ist schön dafür da, Lust zu empfinden und zu genießen. Und plötzlich ist er dafür da, so einen kleinen Menschen in sich heranwachsen zu lassen, auf die Welt zu bringen, wo ja auch deine Geschlechtsorgane irgendwie plötzlich eine andere Funktion haben. Ja. Und dadurch auch verändert werden, dann deine Brüste waren davor vielleicht hübsch und auch so ein Sexobjekt, das klingt jetzt irgendwie ab, aber so ein, ja, spielen eine große Rolle in der Sexualität, in der Attraktivität und plötzlich sind sie halt Nahrungsquelle für ein Baby für über Monate hinweg. Über Monate hinweg haben sie diese Funktion. Und der ganze Körper verändert sich extrem. Du hast vielleicht ein paar Kilos mehr, du hast Schwangerschaftsstreifen und fühlst dich einfach nicht mehr wohl in diesem neuen Körper oder brauchst zumindest Zeit, dich dann wieder wohlzufühlen.
Ja.
Ja, und das ist nichts, was eine Sache von Tagen oder Wochen ist, sondern das ist eine Sache von Monaten oder Jahren. Ja, und das ist, glaube ich, was, was oft auch tabuisiert wird in der Gesellschaft. Da wird nicht offen darüber gesprochen. Und bei den Männern ist dann oft so die Erwartung, das geht gerade so weiter wie vorher. Ja, und dass sie gar nicht realisieren, was da eigentlich alles stattfindet.
Ja.
Für die Frau und in der Frau. Und auch gerade man nicht offen darüber spricht, ja, wie geht es denn jetzt mir damit und wie fühle ich mich damit? Und ja, ich glaube, dann ist es schwierig. Also das, das habe ich so oft in den Gesprächen mit den Paaren, dass die Frauen sagen, ja, also jetzt also nach einem halben Jahr nach der Geburt, ja, er drängt mich schon sehr.
Ja,
es ist schon sehr stark die Erwartung da, jetzt wieder ganz normalen Sex zu haben. Ich kann aber noch nicht. Ich fühle mich noch nicht gut dafür oder nicht wohl damit.
Ja.
Und dass da kein Verständnis ist bei ihm. Und wie gehe ich damit um? Also das ist oft eine Frage, die mir da gestellt wird. Ja,
ja, da, ich denke, gerade in dem Bereich fehlt es auch noch an Aufklärung. Ja, also ich denke, ein guter Geburtsvorbereitungskurs, der bereitet auch auf dieses Thema vor, aber ich denke, da gibt es schon noch einfach auch ein großes Aufklärungsdefizit, ja, sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern, was da auf sie zukommt und was da auch ein ganz, also ganz normaler Prozess ist. Und ich denke, da gibt es dann viele Missverständnisse und auch viel Druck und Ärger aufeinander. Ja, einfach weil, weil man es dann dem anderen zuschreibt oder die Schuld gibt oder,
oder nicht so versteht, Gefühl, warum. Er liebt mich nicht mehr. Sie liebt mich nicht mehr.
Oder sie ist jetzt nur noch auf die Kinder konzentriert.
Genau,
jetzt
sind nur die Kinder wichtig. Ich habe meinen Zweck erfüllt sozusagen.
Genau. Als Samenspender, jetzt bin ich abgemeldet.
Ja, so ein Gefühl entsteht, obwohl das gar nicht der Fall ist unbedingt, sondern einfach noch die Frau noch Zeit braucht.
Ja.
Wieder da zurückzufinden zu dieser, in ihre weibliche Sexualität, in ihre Lust, und das ist, was Zeit braucht.
Und natürlich auch die hormonelle Umstellung, die klar, schon bei beiden Partnern in gewisser Weise ist, dass sie hormonell viel stärker auf die Elternrolle gepolt werden, aber bei der Frau natürlich nochmal viel noch stärker extremer, in der Regel.
Genau. Ja, und das ist oft dann für Paare wirklich fatal, wenn die dann in so eine Dynamik kommen von eben Druck und Vermeidungsverhalten und auch die Frauen dann schlechtes Gewissen haben, Schuldgefühle haben und sich dadurch darüber entfernen voneinander und dann gar nicht mehr zurückfinden. Also nicht umsonst trennen sich wirklich viele Paare in den ersten 2 Jahren nach der Geburt.
Oder geben sich in so eine neue Realität rein, auch im Freundeskreis, Ich habe Freunde, die sagen, so frustriert, irgendwie, jetzt hat sie ja ihr Kind oder ihre Kinder und jetzt war es das halt, so mit dem Sex, so, wo ich dann denke, die geben dann ihrer Frau implizit da die Schuld, jetzt will sie nicht mehr, jetzt hat sie ihre Kinder, aber nach dem, was du sagst, kann das auch ein Thema sein, die finden halt nicht mehr zu einer gemeinsamen Sexualität zurück, unter den neuen Vorzeichen.
Ja, auch die Frage, wie interpretiere ich das, welche Bedeutung messe ich dem bei, und wie stark schaffen wir es auch wieder, aufeinander zuzugehen und uns aufeinander einzulassen, was ich noch als interessanten Punkt habe, zum Schluss vielleicht, ist so, inwieweit eben auch dann so die Öffnung der Beziehung da auch mit reinspielen kann oder auch den Paaren da das Verlangen aufeinander verändert. Also finde ich jetzt auch nochmal wichtig. Ja. Ich meine, im Grunde wenn man von diesem, was ich am Anfang sagte, ausgeht, ist es ja eigentlich das Perfekte. Ich habe so best of both worlds. Ich habe einerseits so meine vertraute Beziehung, wo ich Liebe, Geborgenheit, Sicherheit empfinde, wo ich mich zu Hause fühle. Und andererseits kann ich so auch diese Neugier auf Fremdes, Abenteuer, so dieses, ich erforsche, entdecke auch was anderes oder ich habe da auch diese Freiheit und kann das ausleben.
Ja.
Also könnte man ja eigentlich sagen, das ist doch die perfekte Lösung für die Frage.
Ja, wobei ich erstmal ein dickes Ja und jetzt kommt das Aber. Ich finde es auch nicht passend und auch unrealistisch, dass man praktisch alles so, was mit Nähe und Geborgenheit zu tun hat, dann in die, sage ich mal, in die eine Beziehung verlagert und alles, was mit Abenteuer und Reiz des Neuen zu tun hat, in die andere Beziehung oder in andere Beziehungen verlagert. Es sei denn, man hat praktisch so tatsächlich die Primärbeziehung und datet dann noch so außenrum, so für die Abenteuer,
Das
so
machen es ja viele. Genau, auch, eher so dieses Modell der offenen Ehe, offenen Beziehung.
Genau.
Ich glaube, das entspricht dem.
Also ich hole mir immer wieder einen Reiz rein oder wir beide zusammen im Sinne einer offenen Beziehung oder offenen Ehe, dass eben Sex mit anderen eben praktisch auch noch ein Teil davon ist. Ja. Und dadurch wird es reingeholt jetzt.
Genau, und wenn ich gleichberechtigte polyamore Beziehungen habe, dann ist das natürlich was ganz anderes.
Oder auch hierarchische Polybeziehungen. Also wenn da einfach auch ein Anspruch an eine tiefergehende Beziehung da ist, dann sind ja auch diese anderen Beziehungen dieser Dynamik unterworfen. Und ich denke, dann ist es einfach ein komplexeres Wechselspiel der Beziehungen. die sich natürlich gegenseitig dann auch beeinflussen und gegenseitig befruchten können, ja, ja. Wenn es gut passt. Ja.
Genau, sich auch ergänzen können. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Thema oft, ja, was uns begegnet, dass Menschen ja auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, was ihre Sexualität betrifft. Ja, ja, also sei es jetzt in der Menge, dass ein Partner vielleicht nur sehr wenig Lust hat, der andere sehr, sehr große Lust hat und es sehr stark braucht. Ja. Und dann kann es für das Paar eine Entlastung sein, wenn der eine Partner das eben auch mit anderen ausleben kann. Ja, und
Und auch bestimmte Spielarten.
Ja, genau, oder eben, wenn es um bestimmte Arten von Sexualität
geht. Gerade wenn wir jetzt mal an im Bereich BDSM denken, ja, mit so Dominanz und Unterwerfung und Machtspiele, wo wir ja sagen, das funktioniert bei uns beiden nicht, aber mit anderen kann das ja sehr gut passen dann. Ja.
Genau, und da merke ich auch, wie sehr ich das dann auch genieße. Mhm. Also auch wenn ich das mit dir nicht, das würde nicht funktionieren, dass ich da in die submissive Rolle gehe bei dir. Und jetzt bei Tom zum Beispiel haben wir so ganz natürlich wie so ein Machtgefälle in diesen Spielsituationen. Mhm. Also das ist auch nicht jetzt immer, aber eben in diesen Spielsituationen, was total gut funktioniert. Mhm. Ja.
Ja.
Und ja, dann ist das ja auch dann wieder was, wo unsere Beziehung auch entlastet wird. Davon, ja, dass da irgendwas stattfinden muss, was nicht passt.
Genau, dass du ein unerfülltes Bedürfnis hast und jetzt in einer monogamen Beziehung müssten wir irgendwie gucken, wie kriegen wir das hin, dass du dieses, und das würde ich sagen, das würde nicht gut funktionieren, ja.
Genau,
Also jetzt im Sinne der, wenn man jetzt mal polyamore Beziehungen anschaut oder so, auch wie es bei uns ist, dann denke ich, trägt das natürlich sehr hoch zu dieser Differenzierung, wie Snatch das sagt, oder auch zu dieser Autonomie bei. Mhm. Ja. Und ich denke, da kann dieses Modell wirklich eine große Chance sein. Ja,
aber es gibt natürlich auch Gefahren.
Aus dieser Verstrickung rauszukommen. Ja. Ja.
Mhm. Aber es gibt natürlich auch Gefahren dabei, finde ich. Also so dieses, dass eben die Sexualität komplett ausgelagert wird und die Lust und das Verlangen. Also dass man sagt, okay, eigentlich mit anderen ist es für mich viel befriedigender. Mhm. Ja, und dann wird es immer weniger.
Ja, und dass es dann so eine Flucht aus der Beziehung ist. Ja, also dass dann eben gerade die Auseinandersetzung miteinander eben nicht stattfindet oder auch diese aktive Auseinandersetzung mit der Lust in der Beziehung oder der Sexualität in der Beziehung, dass man dann einfach sagt, ja, muss ja auch nicht sein und wir haben ja andere oder genug andere, mit denen wir das erleben können. Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, wobei, also ist nochmal ein Unterschied, finde jetzt dann die Auseinandersetzung miteinander oder letztendlich auch die Beziehung miteinander zu vermeiden oder jetzt nur zu sagen, Sexualität passt für uns nicht, sondern oder passt für uns nicht mehr. Mhm. Weil das haben wir ja auch immer wieder Hörer, die uns schreiben, die sagen, ja, in unserer Langzeitbeziehung haben wir eigentlich keinen Sex mehr miteinander und dann haben wir aber mit anderen und auch sehr erfüllt.
Ja.
Dennoch steht es überhaupt nicht in Frage, dass wir diese Beziehung zusammen haben und dass sie auf ganz vielen Ebenen seinen Bestand hat und sehr wichtig ist für uns. Ja.
Mhm.
Und auch wenn dann eben die Sexualität, die nennt es mal so technisch outgesourced wurde, und das kann durchaus ja auch eine Lösung sein für Paare. Ja,
auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und vielleicht noch ganz zum Schluss.
Ja.
was bei dem Thema eben, finde ich, ganz zentral ist, ist, dass man darüber in Austausch geht. Also, dass man da wirklich ganz offen darüber spricht. Ja, was ist denn für mich eine erfüllte Sexualität? Ja, was gehört für mich dazu? Was interessiert mich da noch zu erforschen? Ich glaube, viele Paare geben da auf irgendwie schon viel zu früh, weil sie das nicht schaffen, da in eine offene Kommunikation zu gehen, die dann klar ist auch mal die Sorge, dann verletze ich den anderen, weil dann muss ich ja sagen, dass ich irgendwie 3 Jahre immer den Orgasmus vorgespielt habe. Oh Gott, ja, und das kann ich ja jetzt auch nicht sagen. Ja, als bin ich da, stecke ich da schon, also, ja, jetzt mal so als plattes Beispiel, aber ich glaube schon, dass es nicht so einfach ist. Ja. Und dass es, aber manchmal so ein Schlüssel sein kann.
Ja. Ja, und das, also, das war ja auch in dem Podcast und das ist ja auch eine der zentralen Empfehlungen in dem Karik, das miteinander reden, und zwar aber nicht auf so eine platte Art, wie man es oft in so sozialen Foren dann liest, ja, ihr müsst halt miteinander reden, sondern übers Richtige reden und richtig reden. Ja. Und da fand ich es interessant, jetzt gerade bei Karik, der sagt, erstmal gehört auch die Selbstklärung dazu. Mhm. Ja, also sozusagen mit sich selber in Auseinandersetzung gehen, erstmal mit sich selber reden, über die eigenen Gefühle, sich klar zu werden über die eigenen Bedürfnisse, wo stehe ich eigentlich, ja, und das passt ja auch gut wieder zum Differenzierungskonzept. Ich muss mich erstmal selber als Person mir da klar werden und dann kann ich darüber mit dem anderen sprechen, und das ist oft eine große Hürde, weil da kommen ja dann auch Dinge zum Vorschein, oder ich muss dem anderen mal Dinge erzählen, die eben, wo ich dann nicht diese fremdbestätigende Intimität erwarten kann, wo der andere vielleicht sagt, ja, wie spinnst du oder so? Ja. Also wo gerade dann diese auch dieser Widerstand oder Widerspruch entsteht. Aber das schafft eben dann Neues, ja, und ermöglicht eine Entwicklung für beide.
Ja, und wenn ich natürlich immer erlebe, sobald ich sowas anspreche, ist der andere entsetzt und schockiert über das, was ich dann da so für Vorstellungen habe, dann ist natürlich das auch nicht förderlich. Ja, dann führt es auch dazu, dass wir irgendwann uns gar nicht mehr trauen, irgendwie in der Richtung offen was anzusprechen. Also das ist, glaube ich, auch manchmal schwierig. Und vielleicht kann auch mal helfen, das aufzuschreiben. Also, dass beide Partner das erstmal aufschreiben. Ja, so, das ist ja auch wieder so eine Selbstklärung.
Ja.
Und dann darüber, vielleicht muss ich auch dann gar nicht reden, vielleicht gebe ich es ihm einfach, kann ich auch, wenn es mir schwerfällt.
Dass man dem anderen einen Brief schreibt,
zum Beispiel. Genau, wenn es mir schwerfällt, das so direkt ins Gesicht zu sagen, weil ich mich eh vielleicht schwer tue, über diese Themen frei und offen zu sprechen.
Ja,
also das kann vielleicht für manche dann auch eine Hilfe sein.
Ja,
also ich merke das schon auch, dass ich mich manchmal leichter tue, solche Dinge dann auch mal so eher über WhatsApp zu schreiben, als im Gespräch, also auch jetzt mit anderen Partnern oder so. Oder dass es manchmal einfacher ist, darüber so einen Dialog zu führen, auch wo man sich jetzt nicht so gegenüber sitzt, und es so auch abgekoppelt ist von der Stimmung dann und von der Dynamik miteinander.
Ja.
Sondern wie so, okay, wir sind jetzt in so einem geschützten Bereich, da können wir uns darüber austauschen und nicht so in der direkten Begegnung. Also das
kann
vielleicht auch
also, dass jeder mehr bei sich ist und mal von sich dann sprechen kann und sich nicht dauernd mit der unmittelbaren Reaktion des anderen auseinandersetzen muss. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, es kann halt auch die größten Missverständnisse über WhatsApp oder SMS geben. Ja, da habe ich auch schon die dollsten Sachen
erlebt. Auch wenn es über Gefühle oder solche Sachen geht. Oder das ist... definitiv. Ja.
Ja, aber genau, das Miteinander sprechen. Gut.
Dann haben wir jetzt die Lösung gefunden?
Ja, klar. Zumindest verschiedene Lösungsansätze. Ja.
Genau, letztlich ist es dann die Aufgabe. Letztendlich
muss jedes Paar seins draus machen und seinen eigenen Weg finden, so wie jede Partnerschaft eben dann auch wieder ganz anders ist und ganz eigen ist.
Ja. Genau, oder jeder auch individuell für sich den Weg finden muss, der für ihn oder für sie passend ist. Ja, und nicht zuletzt ist so manchmal wenig Sex zu haben nicht das Schlechteste. Also, finde ich.
Ja, das ist ja genau das, was wir auch gesagt haben, sich da nicht unter Druck zu setzen. Ja,
oder auch so diesen Reiz des Besonderen zu erhalten.
Ja.
Also das ist ja, wenn ich jetzt täglich Sex habe, dann habe ich vielleicht da viel und erfülle irgendwelche, was weiß ich, was für Ansprüche von wem auch immer, keine Ahnung. Aber es ist dann ja auch dann uninteressant, so wie wenn ich jeden Tag das gleiche Essen esse oder jeden Tag, Also kann ja vielleicht dann auch eher eine Chance drin liegen, dass es was Besonderes bleibt oder so.
Genau. Gut, okay. Dann wünschen wir unseren Hörern erstmal alles Gute und
ja, dann
alles Gute beim Weiterforschen in Beziehungsthemen.
Auch mit eurer Sexualität.
Ja.
Und dann freuen wir uns, wenn ihr bald wieder dabei seid.
Ja.
Bei der nächsten Folge.
Bis dann.
Ja, schöne Zeit euch. Tschüss.